Sauna-Terror in Deutschland. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ich bin jetzt im Gespräch mit Semja Simcek. Sie ist 25 Jahre alt und Sozialpädagogin hier in Frankfurt. Sie ist die Tochter von Enver Simcek. Heute wissen wir, er ist der Blumenhändler, der das erste Opfer von 9 war, das von der Zwickauer Terrorzelle mit 8 Schüssen hingerichtet wurde. Wie geht es Ihnen in diesen Tagen, liebe Semja Simcek, in der langsam die ganze Wahrheit ans Licht kommt?
Also das ist sehr belastbar für mich und Sie hören es ja auch aus meiner Stimme jetzt heraus. Ich bin krank geworden. Es geht mir auf Deutsch gesagt beschissen.
11 Jahre Ungewissheit liegen hinter Ihnen und jetzt die Nachricht, es wären Neonazis gewesen, die am Tod Ihres Vaters verantwortlich sind.
Ja, also wir haben nicht damit gerechnet, dass das jetzt so rauskommt. Also ich hatte für mich eine andere These beschlossen. Ich hatte mir gedacht, seit 2006 haben wir von denen nichts mehr gehört, vielleicht sind sie schon gestorben oder weiß Gott, was mit denen passiert ist. Ich habe das versucht, für mich das irgendwie zu abzuschließen und zu bearbeiten und dann kam das so plötzlich nochmal. Er ist für mich so wie zum zweiten Mal gestorben, aber mit ganz anderen Gefühlen muss ich das jetzt verarbeiten. Der Schmerz, der ist ganz anders jetzt. Jetzt kam es raus, es waren Neonazis, jetzt habe ich die Wut, ich habe das Vertrauen irgendwie verloren. Ich habe das Vertrauen irgendwie an diesem Rechtssystem verloren, weil 11 Jahre ist vorbeigegangen und man hätte bestimmt früher das ermitteln können, denke ich. Dann wären es vielleicht auch gar nicht zu 9 Opfern gekommen. Und diese Gefühle, damit umzugehen, weil wenn jemand, ein Angehöriger aus der Familie, so jung stirbt, dann ist das, die Familie geht total kaputt und auseinander, die wird zerstört. Und das ist das Traurige, das ist bei 9 Familien jetzt passiert, das hätte man vermeiden können.
Machen Sie denn den Ermittlern, machen Sie der Polizei Vorwürfe?
Ja, natürlich, irgendwo haben sie geschlampt. Da ist bestimmt was schief gelaufen. Aber jetzt müssen wir halt abwarten und gucken, wie sich das jetzt ergibt mit den Ermittlungen.
Was verändert denn dieses neue Wissen, wer die Täter waren? Wie verändert das Ihre Familie?
Also einerseits, das war ja damals so, man hat gesagt, das ist ein Dönermond, das ist Racheakt. Bei meinem Vater haben sie speziell gesagt, er hat die Blumen aus Holland geholt, er hat Drogen rüber geschmuggelt vielleicht. Und solche Behauptungen waren immer da. Jetzt wissen wir, es waren Neonazis, die Behauptungen, die stimmen gar nicht. Das ist gegenüber auch der Öffentlichkeit so ein Zeichen. Ihr habt einfach Vorurteile gehabt, ihr hattet keine Beweise und ihr habt einfach... Man ist schon Opfer und dann nochmal so jemanden einfach so einen Toten...
Hat den Ruf im Grunde auch geschädigt, Ihres Vaters.
Eben, genau. Und der Ruf ist jetzt reingewaschen worden sozusagen. Das ist die Erleichterung.
Wie geht's denn dem Rest der Familie? Empfinden die auch die Wut oder wie ist die Stimmung?
Also Wut, wir haben zwar Wut, ich rede jetzt von mir aus, ich habe die Wut, ich weiß, ich habe aber keinen jemanden, an dem ich meine Wut auslassen kann. Also die zwei, die sind gestorben, die eine sagt noch nichts aus und ich habe keine spezielle Person, wo ich mal meine ganzen Fragen, die ich in 11 Jahren gesammelt habe, mal fragen kann.
Nun kam ja am vergangenen Freitag die ersten Meldungen raus, wer die Täter gewesen sein könnten in all diesen Jahren, dieses Nazi-Trio. Haben Sie sich denn dann bei der Polizei gemeldet oder hat sich die Polizei bei Ihnen gemeldet?
Nee, das war so... Wir wollten uns das Kroatien-Türkei-Spiel ansehen und da haben wir uns alle zusammengefunden und dann kam mein Bruder rein und der meinte so, ich habe was im Radio gehört, können wir mal auf die Nachrichten umschalten. Aber von den Behörden aus ging es nicht. Und die Behörden, die waren so frech, ich habe da am Samstag angerufen und habe gesagt, ja, ich habe da was in den Medien gehört, inwieweit stimmt das? Und dann kam die Antwort, ja, ich muss mich halt auf die Medien verlassen, die könnten mir keine Auskünfte geben. Und wenn ich die Bild-Zeitung lese, dann habe ich eine andere Meinung, als wenn ich die Spiegel lese. So frech haben sie mir geantwortet.
Also da haben Sie sich überhaupt nicht aufgehoben gefühlt?
Nein.
Fragen wurden nicht beantwortet?
Nein, im Gegenteil.
Was würden Sie denn Ihrem Vater heute gerne erzählen von sich?
Ich denke, der sieht mich eh, der kriegt das eh alles mit. Irgendwo beobachtet der mich, denke ich mal.
Und über dieses Land, in was für einem Zustand ist dieses Land?
Das Land... Es gibt auch sehr, sehr gute Deutsche, es gibt auch diese Rechtsextremen. Aber ich denke, sowas dürfte nach dieser Geschichte nicht mehr passieren. In diesem Staat, wo viele ihr Vertrauen in Bürokratie und Demokratie alles so schenken und sich sicher eigentlich gefühlt haben oder fühlt, hier dürfte das nicht passieren.
Semija Simcek, ich weiß, Ihnen ist es nicht leicht gefallen, dass wir dieses Gespräch heute führen. Ich möchte mich dafür von ganzem Herzen bedanken.
Gerne.
Und Ihnen und Ihrer Familie ganz viel Kraft schicken und ganz viel Liebe von ganz vielen HR3-Hörern.
Und
fühlen Sie sich umarmt.
Dankeschön.
Unser Thema heute, brauner Terror in Deutschland, und ich bin jetzt im Gespräch mit Professor Hajo Funke. Er zählt zu den profiliertesten Rechtsextremismus-Experten in unserem Land, lehrt am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Bremen. Guten Morgen, Professor Funke.
Guten Morgen, in Berlin, nicht in Bremen.
In Berlin, habe ich Bremen gesagt?
Ja.
Entschuldigung, in Berlin natürlich. Seit vielen Jahren beobachten Sie intensiv die Entwicklung der rechtsextremen Szene in Deutschland. Und nun herrscht in unserem Land Fassungslosigkeit. Niemand begreift, dass Polizei und Verfassungsschutz die braune Gefahr so falsch eingeschätzt haben. Wie erklären Sie sich das?
Ja, zunächst wurde diese Rechtsterrorgruppe nicht angemessen eingeschätzt, zwar beobachtet, und es scheint, als sei jedenfalls der thüringische Landesverfassungsschutz verstrickt, dadurch, dass sie Informationen bekommen haben und sie nicht angemessen interpretieren konnten. Ansonsten, die Unterschätzung hängt damit zusammen, dass wir seit 20 Jahren, seit dieser neue gewalttätige Rechtsextremismus sich sehr ausgedehnt hat, im Grunde eine extreme Verharmlosung beobachten müssen, in Politik und Teilen der Gesellschaft ebenso.
Woran liegt das? Diese Verharmlosung in Ihren Augen?
Das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, zu den Kerngründen gehört, dass man sich mit Braun nicht beschmutzen will und auch beschmutzen lassen will. Also auch wenn es was gibt, was man zu beobachten hätte, sagt man, na ja, das wird vorübergehen, hängen wir es nicht an die große Glocke. Und die Folge ist, dass man es weder angemessen sieht, noch angemessen angeht.
Nun haben Sie 13 Jahre unbehelligt morden können, im Untergrund gelebt. Ohne Mithilfe geht das natürlich nicht. Können Sie uns denn ein bisschen sagen, wie diese Ideologie dieser Gruppierungen aussieht, aus denen die drei kommen?
Das ist Milieu und Ideologie. Das ist sozusagen die Festigkeit einer kleinen elitären, einer elitären Gruppe, die sich darin einig ist, dass sie ihre, was auch immer, Schwierigkeiten kompensiert durch Hass, durch Aggression, durch den kalten Blick, der die jener Punks dazu führt, sofort die Straße zu verlassen, um nicht in Gefahr zu kommen. Das gilt für einen dieser späteren Mörder. Also das ist eine Gewaltmystik geradezu, die aber ideologisch unterlegt ist, unterlegt durch Nationalsozialismus, als solche haben sie sich ja selbst definiert.
Wie hat sich denn in Ihren Augen die rechtsextreme Szene in den letzten Jahren verändert? Ist dieses Gewaltpotenzial gestiegen in Ihren Augen?
Es war hoch und es ist hoch. Insofern ist die Richterskala, was Gewaltbereitschaft anlangt, in diesen vielen kleinen Gruppen und ihren Sympathisanten endlos hoch.
Also gehen Sie auch nicht davon aus, dass all das, was jetzt ans Licht kommt, ein Höhepunkt der rechten Gewalt ist, sondern man muss davon ausgehen, dass sich das eventuell sogar nochmal wiederholen könnte?
Naja, es gab viele, die sich rechtsterroristisch versucht haben, in Vorformen, in Mecklenburg-Vorpommern, in anderen Ländern im Westen wie im Osten. Insofern ist diese Gefahr da, ja.
Und die ist ja, wir werfen jetzt immer einen Blick auf Thüringen, auf den Thüringer Heimatschutzbund, dem die drei ja auch angehört haben. Aber in Hessen, in Niedersachsen, in NRW haben wir dieses Thema ja auch. Also so viele geschlossene Augen und so viel Blindheit beim Thema Rechtsextremismus kann es doch in unserem Land gar nicht geben.
Nein, und das ist auch die Chance aus dieser absoluten Krise. Im Grunde eine Krise der politischen Kultur der Republik, dass das aufhört. Und es gibt dafür zwei Bedingungen. Die eine ist, dass tatsächlich es unabhängige Ermittlungsstrukturen gibt, die lückenlos aufklären und auch unabhängig Konsequenzen ziehen. Das sehe ich noch nicht. Also das ist anhaltende staatliche Herausforderung. Wir werden sehen, ob sich das in den nächsten Tagen ändert. Das Zweite ist, trotz der Versuche, die man natürlich schätzen kann, das Zweite ist, und das ist vielleicht noch wichtiger, dass die Medien, einschließlich ihres Mediums, aber insbesondere auch die ressourcenstarken Printmedien, investigativ aufklären. Wir haben das weithin vergessen. Aber im Moment, seit 3 Tagen oder seit 4 etwa, vielleicht schon seit einer Woche, ist es wieder da. Und wenn das anhält, dann ist Öffentlichkeit, Politik und Gesellschaft so unter Druck, dass sich ein neuer politischer Wille entwickeln kann, das Ganze trocken zu legen.
Sie sagen, auf der einen Seite ist es natürlich zu Recht eben auch Aufgabe der Medien, dort Aufklärung zu leisten und genau hinzuschauen. Aber ist es nicht auch Aufgabe eines jeden Einzelnen, der in seinem Umfeld einen rassistischen Witz hört, Kollegen diffamiert, all das in unserem Alltag, dass wir alle selbst auch immer nicht genug hinschauen, uns genug einmischen und den Mund aufmachen?
Ja, das ist die dritte Dimension, dass sozusagen mit diesen beiden ersten, also Politik und medialer Investigation, zugleich ein Klima entsteht, das sich ja langsam bildet und das viel spontaner sich hätte bilden sollen, zu sagen, jetzt ist Schluss mit dieser Verunglimpfung, mit dieser Kultur der Herabsetzung, der Entwertung, des Mobbings. Und das reicht bis in die Schule, bis in die Grundschule, ob jemand blond aussieht oder noch nicht so gepflegt wie die Nachbarin, und dann wird er gemobbt. Das muss ein Ende haben. Es muss eine Kultur der Anerkennung her. Und vielleicht haben wir diesmal das erste Mal seit 20 Jahren die Chance, tatsächlich zu einer etwas liberaleren, gegenseitig anerkennenden Kultur zu kommen.
Professor Hajo Funke, herzlichen Dank für dieses Gespräch am Sonntagmorgen. Und es ist klar, Sie lehren am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Tschüss, danke.
Tschüss.
Und ich bin jetzt im Gespräch mit dem ARD-Terrorismusexperten Joachim Hagen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, bei den zahlreichen Todesopfern rechter Gewalt kann man doch ganz eindeutig eben auch von rechtem Terrorismus sprechen, oder?
Nein, würde ich nicht sagen, denn das Merkwürdige an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass diese, wie Sie sagen, Terroristen, also diese rechtsextreme Gruppierung, dieses Trio, es nie darauf angelegt hat, sozusagen seine Taten öffentlich zu machen. Diese DVD, die war ja noch nicht sozusagen weitläufig verschickt. Mhm. Und 10 Jahre lang haben die geschrieben, haben die geschwiegen, haben die sich abgetrennt, also haben sie keinen Kontakt zur Öffentlichkeit gesucht. Und das ist ja eigentlich das Merkmal von Terroristen, dass sie versuchen, durch ihre Taten Panik in der Bevölkerung zu verbreiten und das eben möglichst laut tun, also möglichst allen Leuten versuchen, Angst zu machen und versuchen auch das politische System dadurch zu verändern. Und das ist hier eben nicht passiert. Die haben sich sozusagen klandestin verhalten, die haben nicht auf sich aufmerksam gemacht, sie haben nicht gesagt, welche Ziele sie verfolgen oder ob sie überhaupt welche Ziele verfolgen. Insofern wäre ich mit dem Begriff Terrorismus noch ein bisschen vorsichtig.
Wie würden Sie es dann nennen?
Rechtsextremer, ja, Mordserie, rechtsextreme Mordserie von einem Trio, das offenbar sich, oder Hass, eine Hassserie, denn es ging ja ganz offensichtlich gegen Ausländer, die, ja, will man jetzt wahllos sagen oder gezielt, also es lässt sich kein richtiges Schema finden, warum jetzt gerade diese türkischen oder griechischen Kleinunternehmer gerade erschossen worden sind. Und völlig unklar ist ja, warum Michelle Kiesewetter, die Polizistin, umgebracht worden ist. Also da sind noch ganz viele Fragen offen und ich würde im Moment erstmal von einer Mordserie einer rechtsextremistischen Gruppierung sprechen.
Mhm. Nun kommen ja jeden Tag neue Meldungen hoch. Man weiß etwas mehr über dieses engmaschige Nazi-Netzwerk. Man weiß, dass sie Sympathisanten hatten. Wie ist denn da jetzt der Stand der aktuellen Ermittlungen?
Also im Moment geben sich die Ermittler sehr zugeknöpft. Mhm. Und immer wenn man mit denen spricht, sagt man, es wird im Moment ermittelt. Wir haben mehrere Leute im Blick. Es wird immer so von 20 möglichen Unterstützern gesprochen, aber auch diese Zahl will einem niemand richtig bestätigen. Und das Problem ist im Moment natürlich, dass die im Moment diese Leute, wie es so schön heißt, unter Wind haben. Also die werden abgehört, die werden beobachtet, da wird genau geguckt, was die jetzt machen, um ihnen dann möglicherweise nachweisen zu können, dass sie mit diesem Trio in Kontakt gestanden haben, dass sie unterstützt haben oder dass sie sogar sozusagen mehr als unterstützt haben, als sie ihnen geholfen haben. Aber diese ganzen Ermittlungen sind immer noch am Anfang und das Problematische an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass alle Medien im Moment sozusagen in einem Wettlauf sich befinden, möglichst neue, sensationelle Informationen aus diesen Ermittlungen rauszukriegen. Und das BKA und das Bundesinnenministerium ist kann gar nicht so schnell dementieren, wie da wieder neue Geschichten auf den Markt kommen. Also im Moment muss man ein bisschen vorsichtig sein bei der ganzen Geschichte. Es wird ermittelt und das wird auch noch eine Weile dauern. Aber im Moment jetzt schon zu sagen, da hätte jemand die Hand über die über diesem Trio gehalten, um möglicherweise V-Leute zu schützen oder sowas. Das sind alle Spekulationen und das muss man auch sagen, das sind Spekulationen, die noch überhaupt nicht bewiesen sind.
Okay, also ist das alles noch etwas, wo man im Dunkeln tappt, aber wenn wir nochmal über die V-Leute sprechen, denn ich meine, wenn man sich die Führungsfunktionäre der NPD anguckt, da sollen ja, ist jetzt eben auch eine Vermutung, ein Großteil der Leute eben auch V-Leute gewesen sein und immer noch erklären uns die Innenminister, V-Leute sind wichtige Informanten, die rechte Gewalt verhindern. Viele Experten sagen aber eben auch, V-Leute helfen mit Steuergeldern und ihrem Know-how der Szene dann zu noch mehr Durchschlagskraft. Was stimmt denn jetzt?
Also es stimmt beides. Natürlich werden diese V-Leute für Informationen bezahlt. Wobei man eben auch sagen muss, diese V-Leute, Vertrauensleute oder Verbindungsleute, das sind keine Agenten des Verfassungsschutzes, wie man jetzt immer so schön sagt oder wie es so schön heißt, sondern das sind Rechtsextremisten, das sind Neonazis, was auch immer, die sozusagen abgeschöpft werden. Also die trifft man auf dem Bier oder die trifft der Verfassungsschutz, die trifft der V-Mann-Führer in irgendwelchen Kneipen und fragt sie aus und dafür kriegen sie sozusagen ein Informationshonorar, das meistens relativ gering ist. Da sprechen wir von Summen von 100, vielleicht irgendwie auch nur 50 Euro. Also diese V-Leute werden abgeschöpft, aber sie sind nicht so, dass sie irgendwie der verlängerte Arm des Verfassungsschutzes sind. Das muss man da ganz deutlich sagen. Also der Verfassungsschutz hat da insofern keinen Einfluss auf die NPD oder sowas. Das Problem bei dem Bundesverfassungsgerichtsverfahren vor 8 Jahren war, dass die Richter gesagt haben, man kann nicht wirklich ausschließen, man kann nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, dass diese V-Leute nicht möglicherweise Beweise gegen die Partei gefälscht haben. Und solange das nicht klar ist, gibt es kein Verbotsverfahren und das wird auch immer so bleiben, das wird auch in nächster Zukunft so bleiben. Insofern bleibt den Innenministern nur die Frage, wir ziehen die V-Leute ab aus der Partei oder wir lassen sie drin. Und im Moment sagen die Innenminister, uns ist die Gefahr zu groß, dass uns dann irgendwelche größeren Anschläge beziehungsweise auch Entwicklungen durch die Lappen gehen, wenn wir die V-Leute abziehen. Und deswegen lassen wir sie erstmal drin.
Also viele Fragen sind noch offen, Joachim Hagen. Einige haben Sie uns heute beantwortet, aber ich habe das Gefühl, wir werden sicherlich leider nochmal sprechen müssen zu genau diesem Thema. Nicht leider, ich spreche mit Ihnen immer gerne, aber eben, weil das Thema leider noch aktuell ist. Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag Ihnen.
Dankeschön. Tschüss.
Ich bin jetzt im Gespräch mit Rebecca Weiß. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Gesicht zeigen. Der Verein ermutigt Menschen, aktiv zu werden gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Der Verein agiert bundesweit und ergreift eben immer wieder in aktuelle politische Debatten ein und bezieht öffentlich Stellung. Guten Morgen, Frau Weiß.
Ja, guten Morgen, Frau Schäfer.
Über 180 Tote durch braune Gewalt in unserem Land und die Politik und Sicherheitsbehörden erklären uns jetzt, sie seien vom Naziterror in dieser Dimension überrascht worden. Ist das Heuchelei oder blinde Naivität?
Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Ich bin vor allem überrascht davon, dass man jetzt auf einmal so ahnungslos tut. Also das ist jetzt ja nicht neu. Es gab auch immer schon diese Anschläge, Die Ideologie ist ja klar, die Stoßrichtung rechtsextremistischer Ideologie ist seit Jahren bekannt und Gesicht zeigen, wir arbeiten seit 11 Jahren, wurde im Jahr 2000 gegründet als Antwort auf einen Bombenanschlag auf einen S-Bahnhof in Düsseldorf. Also das gab es damals auch schon.
Aber wenn es um islamistischen Terror geht, sind unsere Sicherheitsbehörden schnell und effektiv. Wenn es um linken Terror geht, sind sie ebenfalls schnell und effektiv. Aber komisch, wenn es um Naziterror in unserem Land geht, sind sie weder schnell noch effektiv.
Der Eindruck drängt sich immer wieder auf, das macht uns auch seit Jahren immer wieder wütend. Dafür werden wir auch oft angegriffen, man wirft uns oft den Alarmismus vor oder sagt, dass wir auf dem linken Auge blind sind. Aber im vorliegenden Fall wird es ein bisschen bestätigt. Also gerade Islamismus, da wird jede Moschee überwacht. Wir sind ja angehalten, auch die Verfassungsschutzberichte zu lesen. Und wenn ich jetzt nochmal nachgelesen, die Verfassungsschutzberichte der letzten 3 Jahre, da steht immer drin, es gäbe überhaupt keine Anzeichen für rechtsterroristische Gewalt. Da weiß ich nicht, ob wir denen in Zukunft noch trauen können.
Woran nicht, da sind wir auf dem rechten Auge irgendwie blind, denn jeden Tag verdichten sich ja gerade jetzt die Infos, dass braune Netzwerke, dass die existieren. Politologen warnen ja auch, dass in der Mitte der Gesellschaft 15% aller Deutschen rassistische Vorurteile haben. Was können wir denn tun gegen diesen tagtäglichen Alltagsrassismus?
Ich glaube, in Deutschland gibt es die Tendenz, dass man bei rechtsextremistischen Straftaten, die es ja immer wieder gab, wir haben seit der Wiedervereinigung insgesamt 180 Todesopfer zu beklagen, aus rechtsextremistischen Gründen heraus. Das waren Obdachlose, das sind Asylbewerber gewesen, das sind einfach Menschen, die hier gewohnt haben. Es gibt dann immer ein paar Tage lang eine totale Aufregung. Man sagt immer, gerade wegen der NS-Zeit, das darf nicht nochmal passieren. Aber wir sind allzu oft, ist das wirklich nur eine kleine Welle, die sehr schnell wieder abebbt. Und wir sagen seit Jahren, wir müssen auf einer ganz breiten Ebene das Thema Rassismus und Alltagsrassismus einfach diskutieren. Es geht hier um unser tägliches Zusammenleben. Und das muss man einfach mal auf eine andere Ebene, nicht immer nur aktionistisch, jetzt schnell ist wieder was passiert. Oh, jetzt müssen alle ganz schnell wieder zusammenkommen. Es gibt Sondersendungen und Diskussionsrunden. Aber die Konsequenz, dass man das einfach in sehr viele Bereiche nochmal reinbringt, gerade über die alltäglichen Rassismuserfahrungen von Menschen, die hier mit uns leben, zu sprechen, die bleibt eigentlich immer wieder aus.
Mhm. Und die Angehörigen der Opfer der braunen Gewalt wurden ja, vielleicht kann man darüber auch nochmal jetzt sprechen, wurden ja über Jahre jetzt verdächtigt und diffamiert. Aus Opfern wurden angebliche Täter. Und was ja auch erstaunlich ist, dass die Taten dann innerhalb der Polizei unter Soko Bosporus auch gespeichert wurden. So ein bisschen nach dem Motto, im Migrationsmilieu bringt man sich gegenseitig um. Was für ein Denken steckt denn hinter dieser Haltung?
Es ist einfach merkwürdig, dass, also wenn jemand Opfer rechter oder rechtsextremer Gewalt geworden ist, wir erleben das in unserer täglichen Arbeit, dann ist es immer, man möchte ja das Motiv wissen, man möchte ja wissen, warum ich, also wenn das jetzt jemand ist, der diese Gewalttat überlebt hat. Die Anerkennung von rassistischer Gewalt, das ist bei uns immer wieder schwierig. Das wird ganz oft gesagt, es ist Jugendgewalt statt rechtsextremer Gewalt, es wird oft verharmlost und die Opfer fühlen sich dann sehr oft alleingelassen. Und die Angehörigen hier im vorliegenden Fall, die sagen das ja, jetzt wissen Sie endlich das Motiv? Das ist schon erstmal hilfreich, das zu wissen. Und wir alle müssen das dann auch erstmal anerkennen. Es gibt rassistisch motivierte Gewalt. Und das ist aber ein Angriff, der sich auf unsere ganze Gesellschaft richtet, der uns alle in unserem Zusammenleben angreift. Und dass die Opfer erstmal kriminalisiert wurden oder in diesem Kontext, das ist natürlich, das ist ein Skandal.
Nun sind Sie ein Verein, der eben auch von Spenden lebt. Und einerseits ruft er die Politik zum entschiedenen Kampf gegen rechts auf, streicht aber eben zugleich die Gelder auch von Vereinen, die gegen Rechtsradikalismus eben immer wieder kämpfen. Ist denn der Politik in Ihren Augen noch glaubwürdig?
Naja, also der Wille scheint ja oftmals da zu sein, aber man denkt es immer nur sehr kurzfristig. Also wir leben halt immer von Geldern, die man nur für 3 Jahre bekommt. Damit ist eine nachhaltige Arbeit natürlich nicht so besonders sinnvoll. Man muss immer wieder neue Projekte beantragen. Man wird für ein gleiches Projekt nicht mehrfach gefördert. Und man braucht immer bei gewissen Bundesmitteln eine gewisse Kofinanzierung und setzt dann darauf, dass so ein Verein wie wir einfach immer nochmal 80.000 Euro aus freien Spenden akquiriert. Wir sind, also sehr viele Initiativen sagen seit Jahren, wir sind leider sehr oft mit dem Geld eintreiben zunächst mal so lange beschäftigt, dass die inhaltliche Arbeit da auch vernachlässigt wird. Und wenn es wirklich um nachhaltige Arbeit geht, dann müsste man das Pferd vielleicht anders aufzäumen.
Jetzt haben wir über 180 Tote durch rechte Gewalt. Es ist ein Thema momentan in den Medien, auf allen Titelseiten immer wieder die erste Meldung. Was glauben Sie denn, Frau Weiß, wie wird das in 2-3 Monaten aussehen mit diesem Thema?
Also ich habe doch den Eindruck, dass man jetzt vielleicht anders reagiert. Die Chance haben wir.
Dass sich substanziell etwas ändert, daran
ja,
glauben Sie?
Ich hoffe das. Also das ist unsere einzige Chance. Ich habe schon den Eindruck, es wird jetzt wir sagen das ja alle, wir sagen alle Menschen, Leute, wir reden seit Jahren davon. Es ist überhaupt gar nicht befriedigend zu sagen, wir haben es immer schon gewusst. Das liegt uns fern. Aber zu sagen, wir müssen das jetzt mal gemeinsam anpacken. Es gibt jetzt Bewegungen innerhalb der Parteien. Es gibt Bewegungen auch auf anderen Ebenen, dass man vielleicht Bildung auch nochmal anders aufzieht. Also gerade wenn es um das Thema Rassismus geht. Wir können nicht immer nur Rechtsextremismus auf die NS-Zeit beziehen als ein abstraktes Thema. Es geht um das, was uns hier alle heute betrifft. Und gerade die Sarrazin-Debatte hat das gezeigt. Die hat verheerende Folgen gehabt für das Zusammenleben. Und wenn wir jetzt wieder an dem Punkt sind zu sagen, na, die Migranten, die hier leben, die sollen sich erstmal integrieren. Aber die hier leben, sich integriert haben, gearbeitet haben, ein Geschäft aufgemacht haben, die haben wir nicht geschützt, die haben wir allein gelassen. Da müssen jetzt Konsequenzen folgen.
Klare Worte von Rebecca Weiß, Geschäftsführerin des Vereins Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland. Herzlichen Dank für dieses Gespräch am Sonntagmorgen.
Gerne, Dankeschön.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.